Alle warten auf Weihnachten. Habt ihr es nicht gelesen, als ihr heute am Schaukasten vorbeikamt? Alle warten auf Weihnachten. Wer wartet auf Jesus? Vielen herzlichen Dank an Birgit und Karl-Heinz, die den Schaukasten gestaltet haben mit diesem Slogan. Eine, ja, Frage, die Menschen zum Nachdenken bringen soll. Die Adventszeit ist ja auch die Zeit, in der wir ganz bewusst uns auch auf das zweite Kommen unseres Herrn Jesus ausrichten wollen. Leider leben wir heute in einer Zeit, die so extrem diesseits bezogen ist, absolut humanistisch geprägt, in der Gott und auch sein Wort keine große Rolle mehr spielen. Und entsprechend setzt man seine Hoffnung in die Wissenschaft, in die Politiker, in die Klimakonferenz, in Friday for Future, in Ideologien, die uns helfen sollen, irgendwie zu einer besseren Welt. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass der Zeitgeist sehr wohl auch auf uns Christen abfärbt. Wie sehen unsere Hoffnungen und unsere Erwartungen in diesem Advent 2019 denn überhaupt aus? Sind es eher die materiellen Dinge oder das bessere Leben, worauf wir hoffen, gute Gesundheit, höheres Einkommen, mehr Sicherheit? Was beflügelt unsere Hoffnung? Ich möchte uns zwei Verse aus dem Philipperbrief, aus dem dritten Kapitel, die Verse 20 und 21 lesen. Da heißt es: Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Ein paar Verse davor warnt der Apostel Paulus die Philipper vor bestimmten Menschen, vor Menschen, die er sogar mit sehr krassen Worten beschreibt. Er beschreibt sie als Feinde des Kreuzes. Und diese Menschen, die er so bezeichnet, die sind total irdisch gesinnt. Die waren total irdisch gesinnt, nur auf sich selbst und ihre Befriedigung bedacht. Und Paulus sagt, diese Menschen, die steuern ins Verderben. Und denen stellt er die Christen und ihre lebendige Hoffnung auf den Himmel entgegen. Und wenn wir heute Advent feiern, dann ist es auch diese lebendige Hoffnung, die uns aufblicken lässt auf unseren Jesus Christus, der vor 2000 Jahren seinen Fuß auf diese Erde setzte und der Welt nicht nur Wahrheit brachte, Wahrheit lehrte, sondern selbst die Wahrheit war. Was beflügelt also unsere Hoffnung? Was sagt uns da Gottes Geist durch Paulus? Nun zunächst mal in Vers 20, wir sind Himmelsbürger. Wir dagegen, im Unterschied also zu diesen Feinden des Kreuzes, die nur an dieser irdischen Welt interessiert sind, so sagt er es eigentlich, wir sind Himmelsbürger, Bürger des Himmels. Wenn das kein Grund ist zur Freude und der Hoffnung. Mit anderen Worten, wir sind hier in dieser Welt nur Fremdlinge, wir sind Durchreisende. unsere wahre Heimat, unser echtes Zuhause ist die himmlische Welt. Da werden wir die Ewigkeit verbringen. Nun gibt es heute viele Leute, gerade auch in unserem Kulturkreis, die glauben, dass einmal alle Menschen Himmelsbürger sein werden. Wenn man getauft und konfirmiert und Mitglied einer Kirche ist, dann wird jeder einmal in den Himmel ankommen. So nach dem Motto des alten Partylieds: Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Da sieht selbst der Petrus ein, er sagt: Ich lasse gern euch rein, ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Ja, wir schmunzeln, aber ja, klar, es ist ein Partylied, was im Partyzelt gesungen wird, aber irgendwo sitzt diese Denkweise schon ganz tief, so im Unterbewusstsein. Wenn es einen Himmel gibt, also damit meinen wir ja nicht die Atmosphäre, sondern diese andere unsichtbare göttliche Welt, dann wird Gott schon so gnädig und lieb sein, um mich da auch wirklich reinzulassen. Denn eigentlich bin ich ein anständiger Mensch. Ich bin doch gar nicht so schlimm. Zumindest verglichen mit den anderen. Und da kann ich einige aufzählen. Bin ich eigentlich ganz okay. Nun, die Bibel, die lehrt da was ganz anderes. Sie sagt uns, dass nur die Menschen in den Himmel kommen, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und was sind das für Menschen, deren Namen im Buch des Lebens stehen? Das sind Menschen, die von ganzem Herzen an Jesus glauben und die diesen Jesus lieben, die eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus haben und die überzeugt sind, Jesus ist der Sohn Gottes, der Mensch wurde, das feiern wir an Weihnachten, und der am Kreuz von Golgatha, am Karfreitag, für unsere Schuld gesühnt hat. Himmelsbürger sind nicht alle Menschen, sondern nur die, die wirklich schon jetzt Jesus kennen und ihm nachfolgen und sein Wort hören und Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und Menschen, die Jesus ignorieren, die das Evangelium ablehnen, die sind auf dem Weg in die Hölle. So krass nennt es die Bibel. Und das ist eben kein Platz, wo fett Party gemacht wird, wie manche spotten, sondern ein schrecklicher Ort ohne Liebe, ohne Hoffnung, ohne Frieden. Ein Ort der ewigen Trennung von Gott. Dostojewski hat mal gesagt, die Unfähigkeit zu lieben, das ist die Hölle. Und das stelle ich mir schrecklich vor. Ein Ort, wo es keine Liebe mehr gibt. Nur Hass, nur Dunkelheit, nur Trennung, nur Streit, keine Liebe. Und deshalb ist es eigentlich eine Tragik, wenn Menschen Jesus nicht wirklich als Erlöser kennen und ohne Gott unterwegs sind. Sie sind keine Himmelsbürger, sondern sie sind verloren. Und es wird keine Generalamnestie für alle geben. Die Lehre von der Allversöhnung ist mit der Bibel nicht begründbar und sie steht auch letztlich im Widerspruch zur Gerechtigkeit Gottes. Aber wer zu Jesus gehört, wer sein Leben ihm anvertraut hat, der ist schon jetzt ein Himmelsbürger. Und das ist ein unfassbar großes Privileg, die Staatsbürgerschaft des Himmels zu besitzen. Die Schönheit des Himmels, meine Lieben, die sprengt ja jede menschliche Vorstellungskraft. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 9, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und wisst ihr, was mich immer wieder erfreut, wenn ich an den Himmel denke? Seit über 2000 Jahren arbeitet Jesus nun schon an unserer zukünftigen Wohnstätte. Es ist das größte und umfangreichste und herrlichste Wohnungsbauprojekt, das das Universum je gesehen hat. Denn er hat uns versprochen, Johannes 14 lesen wir, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wenn unsere himmlische Wohnung fertig ist, wird Jesus wiederkommen. Und er wird uns zu sich holen. Und dann feiern wir ein mega Einweihungsfest. Liebe Geschwister, wir sind jetzt schon Himmelsbürger und vom Himmel erwarten wir auch unseren Retter, unseren Herrn Jesus. Und damit sind wir sozusagen bei der Adventsbotschaft angekommen. Unsere Hoffnung ist nicht nur von dem Gedanken beflügelt, dass wir Himmelsbürger sind, sondern auch von dieser felsenfesten Wahrheit, dass Jesus, unser Herr, wiederkommen wird. Weil wir das glauben, sind wir Adventsmenschen. Und das nicht nur 4 Wochen im Jahr. Jesus, unser Herr und Retter, wird wiederkommen. Und das ist keine fromme Floskel oder billige Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wie die Bultmannsche Arroganz das meinte vor Jahren. Ja, die warten alle, die Christen, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Er wird nie kommen, dieser Jesus. Es ist keine Legende, sondern die Wahrheit der Heiligen Schrift. Und er wird nicht wiederkommen in eine Krippe, sondern als der einzigartige und wunderbare König und Kyrios, als mächtiger Herrscher und Richter, der unsere Vollendung, unsere vollständige Rettung einleiten wird. Und wer die Bibel kennt, der weiß, das erste Kommen des Sohnes Gottes in Bethlehem, es wurde oft prophetisch bezeugt. Und es ist exakt so eingetroffen. Aber die prophetischen Voraussagen bezüglich seines zweiten Kommens sind noch 8-mal häufiger, so habe ich nachgelesen, in Gottes Wort verankert. Genauso wie die Prophetie bezüglich seines ersten Kommens sich so präzise erfüllt hat, wird sich auch erfüllen, was die Bibel bezüglich der Wiederkunft Jesu in den Propheten sagt. Dr. Gerhard Bergmann, er hat mal gesagt, die Worte Jesu sind deshalb glaubwürdig, weil sich ihre Wahrheit gerade in unseren Tagen bestätigt. Erfüllte Prophezeiungen bestätigen die Glaubwürdigkeit. Keiner weiß genau, wann Jesus wiederkommen wird. Es wird plötzlich geschehen. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, sagt die Bibel. Und wir sind nicht gerufen, darüber zu spekulieren und ein Datum herauszufinden, wann Jesus wiederkommen wird. Aber wer die Bibel liest, der wird dort auch lesen, dass gewisse Ereignisse, zum Beispiel in Matthäus 24 wird uns das beschrieben, wie zum Beispiel Kriege und Hungersnöte und Erdbeben und andere Katastrophen und geistlicher und moralischer Verfall. Aber auch eine weltumspannende Evangelisation, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen wird. Und das passiert jetzt. Menschen kommen zu glauben an Jesus. Vielleicht nicht so viele hier bei uns in Deutschland, leider. Aber in Asien, in Afrika, in Südamerika. Manche Ereignisse in der Endzeit, die sind klar umrissen und wiederum andere sind eher geheimnisvoll. Aber wenn es um dieses Thema Endzeit geht, haben unsere Glaubensväter eigentlich immer nach Israel geschaut. Und eine absolut erfüllte Prophetie erkennen wir darin, dass es heute überhaupt einen Staat Israel gibt. Das ist erfüllte Prophetie. Gott holt sein Volk heim. Liebe Geschwister, als Christen sind wir also Adventsmenschen. Wir erwarten die Rückkehr unseres Königs, seine Ankunft. Und im Grunde ist die gesamte Kirchengeschichte seit Jesu Himmelfahrt eine einzige Adventszeit oder Ankunftszeit. Und mit jedem Tag und mit jedem Jahr, das vergeht, bewegen wir uns dem Ende dieses Zeitalters der Entrückung, der Wiederkunft unseres Herrn Jesus entgegen. Und wir wissen von der Schrift her, das letzte Wort über diese Welt haben nicht Menschen oder Mächte. Jesus, der wiederkommende Herr, er wird es sprechen. Und er wird das ganze Universum seiner Herrschaft unterwerfen, so sagt es Paulus hier in Vers 21. Und auf sein Kommen dürfen wir getrost und geduldig und äußerst gespannt warten. Und hinter diesem Wort erwarten, das hier auch in unserem Text drin steht, da steckt im Urtext eigentlich ein Bild dahinter. Das Bild des Halsstreckens, ja? Wenn man voller Spannung auf jemanden wartet, ja, dann streckt man den Hals. Weil man genau sehen will, kommt der jetzt endlich? Und als ich das gelesen habe, da ist mir natürlich manche Bahnhofsszene eingefallen. Meine Güte, in meinen ersten Jahren, wir haben ja in Siebenbürgen gelebt, wir sind so viel Zug gefahren. Und ich erinnerte mich da an manche Bahnhofsszene, wenn dann diese große, schwere Diesel-Lok in den Bahnhof eingefahren ist und Hunderte von Menschen sind dann ausgestiegen und es hat überall, gerade im Winter, gedampft. Und dann steht man da auf dem Bahnsteig und man erwartet seine Freundin oder seine Geliebte oder Verlobte, das war dann in meinem Fall die Hermi. Und dann hat man den Hals gestreckt und man ist auf die Zehenspitzen gegangen, ja, und hat richtig gesehen, kommt sie oder kommt, wo ist sie genau? Und man wollte so über diese Masse von Köpfen, dieses Gewusel, diese vielen Menschen hinübersehen und merken, ah, da ist sie doch, ich sehe sie, sie kommt tatsächlich, sie ist angekommen. So sollen auch wir warten auf unseren Herrn, bereit sein, uns ausstrecken, Ausschau halten. Wann kommt er? Und als Christen wissen wir, dieses Leben, das wir jetzt leben, das ist nicht alles. Das Beste kommt noch. Unser Lebensziel liegt bei unserem wiederkommenden König, der alle anderen Gewalten, allen Mächten und Mächtigen, ja allem, was sich egoistisch zwischen Gott und uns eingeschlichen hat, ein Ende machen wird. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, die Welt fantasiert von Fortschritt, Kraft, Zukunft. Die Jünger wissen um das Ende, das Gericht und die Ankunft des Triumphreiches. Dieses Wissen kann uns jetzt schon froh und getrost machen. Möge es einfach unsere Hoffnung beflügeln. Wir dürfen uns freuen auf die Ankunft unseres Herrn und sollten uns auch darauf bewusst vorbereiten. Und Paulus sagt uns dann noch in Vers 21, was unser Herr tun wird, wenn er wiederkommt. Er wird unseren unvollkommenen Körper, diesen Körper, der uns jetzt schon so viel zu schaffen macht, der immer wieder sündigt, der krank wird, immer mehr Falten bekommt, altert, letztlich stirbt und verfault. Diesen Körper wird er umwandeln. Und wird in seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er macht alles neu. Was ist das denn für eine Verheißung? Ich glaube kaum, dass wir das volle Ausmaß dieser Aussage verstehen. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir einen neuen Körper, einen Auferstehungskörper bekommen, der so sein wird wie der Auferstehungskörper unseres Herrn. Und dieser Körper, er wird nicht mehr dem Verfall und dem Tod preisgegeben sein. Er wird nie mehr sündigen. auch werden die ganzen Beschränkungen von Raum und Zeit für ihn nicht mehr gelten. Und es kann gut sein, dass wir uns mit unserem neuen Körper, wie unser Herr damals nach der Auferstehung, einfach so in einen Raum hineinbeamen können. Aber es wird ein echter Körper sein, sowohl stofflich als auch unzerstörbar. Und er wird den Bedingungen des Himmels und der erneuerten Erde perfekt angepasst sein. Und ich bin mir auch sicher, wir werden nicht alle gleich aussehen. Jesus war nach seiner Auferstehung noch immer zu erkennen. Und so werden auch wir einen Körper haben, den man erkennen kann. Und ich werde erkennen können, Mensch, das ist der Werner. Mann, der sieht gut aus. Und das ist die Amy. Die ist richtig jung und hübsch. Auch wenn du jetzt vielleicht mit deinem Körper und deiner physischen Verfassung nicht zufrieden bist, eines kann ich dir garantieren, von den Auferstehungs-Updates, da wirst du begeistert sein. Und mit dem neuen Körper wirst du Gott besser dienen und ihn verherrlichen können und dich eine Ewigkeit an den Wundern erfreuen, die er für dich bereitet hat. Und angesichts solch einer Verheißung sollten wir da nicht Menschen im Advent sein, die auch Heimweh haben nach dem Himmel und die sich nach dieser Wiederkunft unseres Herrn und Retters von ganzem Herzen sehnen. Ich muss ehrlich sagen, ich sehne mich nach der Wiederkunft Jesu. Und wenn ich es nicht mehr erleben sollte, wir wissen ja nicht, wann der Herr kommt, dann weiß ich, in dem Augenblick, wenn ich auf dieser Erde meine Augen für immer schließe, werde ich sie in der Ewigkeit für immer öffnen. Und das ist unsere lebendige Hoffnung, die wir als Himmelsbürger und auch als Adventsmenschen haben. Wir wissen, selbst wenn unser Herr nicht zu unserer Lebzeit wiederkommt, wenn wir also davor sterben müssen, dann werden wir sogleich bei Jesus im Paradies sein, wie Jesus es dem Schächer am Kreuz, diesem bußfertigen Verbrecher am Kreuz zugesichert hat. Unser Körper, diese Hülle, sie wird in ein Grab gelegt und er wird vergehen. Wenn aber Jesus wiederkommt, findet auch die Auferstehung der Toten statt, wie Paulus das in 1. Thessalonicher 4 erklärt. Und in dieser Zwischenzeit jedoch, noch bevor dieser Tag der Auferstehung der Toten kommt, werden die Seelen der verstorbenen Gläubigen, so heißt es dort, die werden quicklebendig bei Gott sein und auf das große Finale warten, Offenbarung 6, wenn Gott Gericht halten wird und alles neu machen wird. Das ist die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, die wir haben und wohl dem Menschen, der diese Hoffnung hat. Hast du die Gewissheit, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Mit anderen Worten, weißt du in deinem Innern, dass deine Sünden vergeben und du versöhnt bist mit Gott. Ich wünsche mir sehr, dass jeder von uns hier diese Gewissheit des ewigen Lebens bei Gott und mit Gott hat. Biblische Hoffnung weiß um die Wirklichkeit von Tod und Gericht. Und sie weiß auch, wenn Jesus wiederkommt, wird er alles neu machen. Er wird unseren verwesten irdischen Körper in einem einzigen Augenblick, in einen perfekten, unvergleichlichen himmlischen Körper verwandeln, der sich dann wieder mit unserer Seele verbinden wird. Aber noch sind wir auf dem Weg zu unserem himmlischen Ziel und dieser Weg, er ist schmal und er ist steil und steinig und schwierig und manchmal neblig und unvorhersehbar. Lasst ihn uns als Himmelsbürger und Adventsmenschen mit Hoffnung gehen. Jesus wird wiederkommen und alles neu machen. Und wir werden uns freuen, dann bei Jesus zu sein, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Mit dieser Vorfreude dürfen wir Schritt für Schritt dem Ziel entgegengehen. Amen.